So, hallo, guten Morgen. Frohe Ostern erstmal von meiner Seite. Leute, ich muss kurz was trinken. Ich habe jetzt gerade ein ganz doofes Erlebnis gehabt. Ich habe ein Minzbonbon aus meiner Tasche rausgeholt und habe rein. Ich dachte, ein bisschen Frische schadet nicht. Und es war ein, irgendwie hat das nach Waschpulver geschmeckt. Und da habe ich gedacht, was ist das? Und da gucke ich rein und es war Maloxan für Magenprobleme. Aber jetzt ist mein ganzer Mund. Wenn der Schaum rauskommt, bitte. Das ist kein Kollaps oder so. Das ist der Waschpulver, ne? So. Das ist immer doof, wenn am Anfang sowas passiert. Ne? So, für die, die mich nicht kennen, ich glaube, alle kennen mich. Diese berühmte Schari, weiß doch jeder, wer das ist, oder? So oft, ja. Jesus ist auferstanden, Halleluja. Heute ist der Tag, wo er auferstanden ist. Er hat uns gerettet, er hat uns erlöst, er hat uns befreit. Er ist auferstanden, hat uns mich und dich erlöst und in sein Reich versetzt. 1. Kolosser 1, 13, 14. In ihm, mit ihm und durch ihn sind wir versöhnt mit dem Vater. Kolosser 1, 19 bis 22, 2. Korinther 15, 18 bis 19. Er hat den Feind entwaffnet und zur Schau gestellt. Kolosser 2, 15. Ihm die Schlüssel des Hades aus der Hand entrissen. Offenbarung 1, 18. Da, wo die Seelen gefangen waren, wo die Seelen nicht sich entwickeln konnten, ist der Jesus, unser Herr, ist reingegangen, hat den Schlüssel aus der Hand gerissen und hat die Türen aufgerissen und die Türen weggerissen. Ich möchte wirklich, das ist für mich so ein berührender Punkt, deswegen habe ich auch diese Bibelstelle genommen. Ich war sehr, sehr oft, ich will keine Theologie daraus machen, okay, bitte, das ist meine Erfahrung, okay, nur meine Erfahrung. Ich habe sehr oft, hat Gott mich in diese dunklen Orte geführt, wo ich Seelen sehen konnte, wie gefangen die waren. Und es waren dunkel, dunkel, aber es waren keine Türen da. Interessant, es war keine Tür da, es war keine verschlossene Tür da, es war offen. Aber es waren Ängste und dämonische Mächte da, die wirklich Angst gemacht haben und Lügen verbreitet haben, wo die Leute nicht rauskommen konnten. Und das war eine der wirklich essentiellsten Sachen, wo ich früher zu 2006, 2007 jeden Tag wirklich auf der Straße gegangen bin und evangelisiert habe, weil ich wusste, okay, die Menschen sind da, die haben Angst rauszukommen. Jemand muss denen erzählen, hey, ihr dürft raus, es ist vollbracht, es ist erledigt. Jesus ist auferstanden, er hat sein Blut für dich und für mich gegeben und du kannst aufstehen. Und trotzdem sind die Menschen da geblieben. Die haben Angst, weil dort so viel Lüge und Angst herrscht, dass die nicht freikommen können. Aber es gibt keine Türen, es gibt keine Ketten. Ich habe wirklich, ich meine, es kann sein, dass es welche da waren, die Kette hatten, aber ich habe keinen einzigen dort gesehen, der Ketten dran hatte. Die waren wirklich nur da, weil von Angst eingenommen waren und diese Lügen geglaubt haben, dass sie nicht rauskommen dürfen. Und ich will heute sagen, dass er auferstanden ist. Er ist lebendig und er hat mich und dich lebendig gemacht. Halleluja dafür. Heute ist Ostern und wir wollen ja ein bisschen über Ostern sprechen. Aber nicht so vielleicht, wie du denkst, wie du immer die Predigen von Ostern gehört hast. Das wird ein bisschen herausfordern. Es wird ein bisschen, ich bin erstens ein Mann, ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, ne? Aber und sehr, sehr zielorientiert. Sehr zielorientiert. Ich mache eigentlich fast. Ja, ich habe früher beispielsweise keinen Film geguckt, weil ich fand Filme für Zeitverschwendung, bis ich Elisabeth geheiratet habe und gemerkt habe, man kann auch Spaß haben. Ne? Spaß ist der Ziel. Ja? Und jetzt alles, was nicht zu einem Ziel führt, ist für mich irgendwie von Typ her irgendwo ein bisschen Zeitverschwendung. Und ich musste viel lernen. Aber auf jeden Fall ist Ostern auch, Jesus ist auferstanden, nicht damit wir, ja, wir sind gerettet, sondern es hat ein Ziel. Ist er in den Tod gegangen und wieder auferstanden, damit ein Ziel erreicht wird. Und dieses Ziel ist meine und deine Errettung. und deine und meine Befreiung. Weil das ist extrem wichtig. Weil man kann gerettet sein, aber nicht befreit sein. Man kann immer noch da drin festhängen und beharren, weil das bequemer ist. Jesus ist auferstanden, um uns zu befreien. Er will uns befreien. Von vielen Sachen will er uns befreien. Ich kann von mir reden, ich kann von meiner Frau reden, ich kann von meinen Bekannten reden, von euch, ihr seid ja alle frei, ne? Aber er muss viele Sachen in mir freisetzen und mich befreien, obwohl ich gerettet bin. Er hat mich gerettet, um den Ziel zu erreichen, dass ich absolut frei bin. Und wenn ich das auf der Erde nicht schaffen würde, was ich hoffe, dass ich irgendwann das hinkriege, im Himmel werden wir komplett frei sein. Und diesen absoluten Wesen von Shari oder X und Y und Thomas, Andy, Franz, jeder wird erst rauskommen und dann werden wir erstaunen, was wir alles verpasst haben. Aber wir werden unser Bestes geben, dass wir auf dieser Erde wirklich so nah wie möglich da ranzukommen. Es gibt ja viele Bereiche der Befreiung, viele Aspekte und ich möchte heute einen Aspekt rausholen. Ja? Ein Aspekt, was mich sehr befreit hat, als ich diese Offenbarung hatte, dass ich diese Befreiung brauche, sind von mir viele Ketten selber so Ketten, nicht Ketten, sondern Last, die mit mir getragen habe, ob das an den Füßen waren oder an der Schulter, sind mir abgefallen. Und ich konnte wirklich spürbar merken in meinem Leben, dass ich wirklich freier und ohne Last oder weniger Last gelaufen bin. Und wir haben ja, ich meine, wir sind ja eine charismatische Gemeinde, ne? Und wir sind ja Charismaten und Pfingstbewegung. So. Wir übertreiben ja manche Breite ein bisschen, ja? Ein ganz, ganz kleines bisschen, aber ist gut auch. Und wir reden ja sehr oft über Heilung beispielsweise, ja? Dass wir Heilung brauchen, dass wir seelische Heilung brauchen, körperliche Heilung brauchen. Wir reden ja sehr oft über dämonische Mächte, dass wir Dämonen austreiben wollen. Ich meine, vielleicht nicht bei uns, aber im charismatischen und Pfingstbereich wird ja sehr oft Und dieser Aspekt, wo ich sprechen will, wird sehr, sehr wenig darüber gesprochen, weil es auch ein bisschen unangenehm ist. Und dieser Aspekt heißt, ich selber. Jesus ist gekommen, um mich von meinem Selbst zu befreien. Ich bin wirklich ein Riesenberg. Ihr nicht natürlich, ne? Aber ich sage ja, ich rede von mir. Er ist gekommen, um mich zu befreien von meiner selbst. Und die Bibel unterscheidet tatsächlich. Die Bibel unterscheidet sehr oft zwischen mein altes Mensch und der noch da ist und diesen neuen Mensch, der Jesus geschaffen hat, wo Jesus wiedergeboren hat, wo Jesus seinen Atem reingegeben hat. Wir kennen ja diese Bibelstellen, der Alte ist vergangen, siehe, was Neues geworden. Und wenn Jesus und in der Bibel sehr oft mit dem neuen Mensch gesprochen ist, ist er tatsächlich ein anderes Wesen, so quasi in dem Wesen, die da war. Und das ist ziemlich kompliziert, ich will auch gar nicht so tief reingehen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Das ist dieser alte Mensch und neue Mensch, ist schon sehr, sehr real in der Bibel. Und ich glaube, dass Jesus wirklich auch gekommen ist, um uns von allen Aspekten dieser alten Mensch zu befreien. Und uns von den Ketten zu befreien und von und das, was uns noch drin hält. Er hat den Preis bezahlt für meine Befreiung. Und um das ein bisschen klarer zu machen, was ich damit meine und wie mein Leben und dein Leben und unsere Leben überhaupt ist, will ich mal ganz, ganz zurück. Ganz, ganz zurück. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das ist. Das ist, manche sagen 7, manche sagen 8, manche sagen 9, manche sagen keine Ahnung, wie viele tausende Jahre zurück. In einen ganz speziellen Ort. Und der heißt Garten Eden. Wir kennen die unter Garten Eden. Und ich will da kurz mal ein bisschen über die Geschichte erzählen und bitte hört mal genau zu und guck mal, wie viele Parallele da in diesem Garten mit meinem Leben und deinem Leben, mit unserem Leben als Christen besteht. Und ich bin sehr, sehr begeistert über diese Ereignisse, was da passiert. Gott hat doch den Menschen geschaffen, er hat alles geschaffen und dann am vorletzten Tag hat er den Mensch geschaffen und er sah seine Schöpfung an und sagte, alles, was er geschaffen hat, war gut und der Mensch war sehr gut und nahezu perfekt. Ich sage nahezu perfekt, weil wir merken jetzt später, dass er doch nicht ganz perfekt war. Aber nahezu perfekt war er. Er hat den Garten Eden geschaffen. Und Eden heißt ja in sumerischer Sprache, genau die ganz, ganz Wurzel von Hebräisch und Aramäisch und alles, heißt Wüste und Nichte. Nichts. Wüste. Und in neue, ich meine, als sie irgendwann mal gemerkt haben, okay, Wüste passt ja nicht so zu Garten Eden, haben die dann Wohne genommen oder Freude. Und das heißt, Gott hat in seine Freude einen Garten geschaffen. Aber wenn man den Ursprung anguckt, was für mich mehr Sinn macht, hat Gott in die Wüste einen Garten geschaffen. Er hat in Nichte einen Garten geschaffen, der perfekt war für die Entwicklung von Adam und Eva. Und das könnt ihr alles in 1. Mose 2 bis 4 quasi lesen, was ich jetzt da erkläre und erzähle. Und er schuf den Adam und Eva und setzte sie in den Garten und sagte, hey, mach den von hier aus, von dieser Ressource, was ich euch gebe, macht euch den ganze Erde untertan. Und er hat denen zwei Aufträge gegeben. Bewahrt und bewacht den Garten. Bewahrt und bebaut den Garten. Bewahrt heißt auch bewacht den Garten, weil dasselbe Wort, was hier als bewahrt reinkommt, wo Gott Adam sagt, bewahrt den Garten, Adam und Eva. Ich sage immer, Adam, fühlt euch Frauen nicht irgendwie diskriminiert. Ja? Ich sage nur Adam, weil es halt ist halt Adam. Ja? Ich meine, Eva ist Adam, ist ja beide gleich. Ja? Nicht, dass wir später dann wieder Probleme bekommen. Und dieses Wort bewahrt ist dasselbe Wort, was als Adam aus dem Garten rausbegleitet wird, was ich glaube wirklich, der wurde ganz sanft rausbegleitet. Es wird ja immer davon gesprochen, dass er rausgeschmissen wurde. Und ich bin davon überzeugt, dass der Vater nie seine Kinder rausschmeißen würde, so, puh, auch wenn die Fehler machen. Der hat sie rausbegleitet, weil er einen Sinn darin gefunden hat, dass sie rausgehen müssen. Und ich glaube wirklich, dass er ein toller Papa ist. Und der hat einen Plan gehabt. Und auf jeden Fall, dieses Wort bewahren kommt beim nächsten Schritt vor, als Adam und Eva rausbegleitet wurden aus dem Garten und Gott setzte einen Engel da und sagte, bewahre den Garten, dass sie nicht mehr nochmal reinkommen. Bewache den Garten, dass sie nicht kommen und vom Baum des Lebens essen und in Ewigkeit leben können, in ihrem Zustand. Deswegen ist diese Bewahren und Bewachen und Bebauen ist ein Wort. Weil ich denke wirklich, das, was du liebst, pflegst du und bewachst du. Wenn du irgendwas nur bewachst, dann, kann man das sagen, wenn du irgendwas bewachst, ist also Kontrolle einfach. Verlust, Angst. Aber wenn man irgendwas bebaut und pflegt und bewacht, geschieht aus der Liebe raus. Und dieses Wort bewahren, müssen wir uns gut merken. Und zweiter Auftrag oder zweiter Befehl war, ist nicht vom Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen. Das waren zwei Aufträge. Gar nicht mehr. Macht nicht, isst nicht aus dem Baum und bewahrt und bebaut den Garten. Und was passiert? Mit allen Ressourcen, was die hatten. Die waren zu beschäftigt. Die waren zu beschäftigt in diesem Garten. Und dann, was passiert? Da kommt der Teufel in ein ganz bekanntes Gesicht, ein Tier wie alle anderen Tieren, kommt er in den Garten. Das erste Versagen geschieht genau hier. Bewahrt den Garten und bewacht ihn. Und der Teufel kommt rein, kommt zu Adam oder zu Eva und sagt, hat Gott nicht gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Nein, das hat er doch nicht gesagt. Bist du verrückt oder was? Hallo? Der hat nur gesagt, wir dürfen von diesem einen Baum nicht essen, sonst können wir auch von allen Bäumen essen. Ach so, weil er weiß, wenn ihr das essen würdet, dann werdet ihr wie er und ihr kennt Bösen und Guten. Und es ist keine Lüge gewesen. Wir sagen immer, der Teufel kam mit großer Lüge und hat den Eva betrogen. Das ist keine Lüge, das ist Fakt. Wenn die von dem Baum essen würden, dann würden sie Bösen und Guten erkennen. Und er kam in dem Moment, erweckt eine Begierde in Eva, wo sie merkt, oh, 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 hat Gott doch irgendwas mir enthalten. Hat er doch irgendwie doch nicht so toll, wie er meint, wie er ist. Hat er doch mir irgendwas enthalten, was er... Und wir kennen ja diese Mango, tolle, saftige Mango oder Kiwi oder was weiß ich auch, was da war. Sie nimmt und beißt rein. Und dann gibt er auch den Adam und Adam beißt rein. Und Gott kommt zu Adam zuerst. Habt ihr euch mal auch gefragt, warum kommt er zu Adam zuerst? Eva hat doch gebissen. Aber Adam hat schon ein Versagen hinter sich, dass er den Auftrag, was er gemacht hat, nicht erfüllt. Er hat den Feind reingelassen. Er hätte den Garten bewahren und bewachen müssen. Und dann Gott kommt zu Adam und sagt, Adam, was hast du denn da getan? Und sagt Adam, ach, das war ich doch nicht. Ich bin doch nur Adam. Ne? Ich meine, diese Frau, die du mir gegeben hast, das war sie. Er erkennt nicht mal, dass er was Falsches gemacht hat. Merkt ihr die Parallele so oft? Er checkt nicht mal, hallo, du hast das getan. Er schnallt gar nicht einfach, dass er wirklich den Feind reingelassen hat. Er hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Und dann Gott geht zu Eva und sagt, Eva, was hast du denn getan? Und was sagt er? Was sagt die Eva? Die Schlange war das, der mich getäuscht hat. Es hat nur gefehlt, dass er diese Schlange, die du geschaffen hast, hat mich getäuscht. Das hat nur gefehlt. Das war nur, sowieso du bist da. Du hast den Feind geschaffen, du hast den Teufel geschaffen als Engel und da hast du ihn nicht unter Kontrolle haben können und der musste abfallen und mir kommen und hier und das und mir den Betrug hier und mich enttäuschen, damit ich fallen kann. Verantwortung. Du warst es, du warst es, du warst es. Ich auch. Verschieben. Schieben einfach so weit, wie man kann. Schieb. Schieb und mehr, schieb. Das war er und sie und es und ich aber nicht. Ja? Die Verantwortung verschieben und schieben auf jemand anderen, das wird heute genauso. Ich kenne das von meinem Leben. Ach, das war der Feind. Wir sind ja sowieso im charismatischen Bereich so gut. Ne? Ach, das war der Feind. Ja. Der hat mich, der war ja. Ach, Elli war das. Ich bin ja so toll. Ja. Meine Partnerin oder mein Partner hat das gemacht. Ach, dieser doofe Chef. Und ich bin so gezwungen, in diese Firma zu arbeiten. Und er macht das immer und führt mich zu mein blöder Nachbar. Ach, ich habe das sehr oft. Diese doofe Autofahrer, die falsch biegen vor mir und ich muss. Und die Liste ist lang, ne? Die Liste ist lang, um den zu. Ah. Schau mal. Siehst du? Die Liste ist sehr lang. Jeder ist schuld außer ich. Und dann muss ich mal am Abend. Wenn ich zu Hause sitze und denke, oh, da kommt der Gewissen, irgendwie schlechte Gewissen hoch und dann denke, ja, ich habe vielleicht das gemacht, aber der, wenn der das nicht gemacht hätte, hätte ich ja gar nicht in diesem, versteht ihr? Man versucht so weit wie möglich die Verantwortung doch irgendwie zu weicher zu machen, damit es nicht ich bin. Und die Bibel sagt falsch. Du bist verantwortlich für deine Taten. Ich bin verantwortlich für meine Taten. Eva hat den Apfel gegessen. Dem oder den? Dem. Den. Ja, das ist meine Deutschgewissen. Den Apfel gegessen. Ich habe ja dem geschrieben, deswegen. Falsch geschrieben sogar. Sie war es. Ich kann ja nicht grammatisch Fehler machen, das geht ja nicht. Das war ihre Computer. Ich habe ja gar keinen meinen eigenen. Eva war es, die von Obst gegessen hat oder von dem Frucht gegessen hat. Und Adam war es derjenige, der den Feind reingelassen hat. Und am Ende war ihre Begierde, die sie beide zum Fall gebracht hat. Und Jakobus sagt ganz klar, 1. Jakobus, es sind unsere Begierden, die uns in die Sünde verleiten und uns sündigen lassen. Es ist die Begierde, die uns fallen lässt. Nicht der Teufel sitzt diese Begierde in mir. Nicht der Feind, nicht der Dämon, nicht der und da und dies und das, sondern ich begehre was. Und diese Begierde wird immer mehr und mehr und irgendwann wird es zu einem Charakterzug von der Menschheit. Wir haben das in unseren Genen seit tausenden Jahren, dass wir begehren und begehren und begehren und mehr wollen und mehr wollen und mehr wollen. Und keiner von uns, außer ich natürlich, aber, aber ehrlich, keiner von uns ist davon bewahrt. Jede von uns hat diese Begierde schon mal einmal in seinem Leben zumindest sehr, sehr ernsthaft und bewusst erlebt. Was ist überhaupt Begierde? Das ist jetzt meine Interpretation, das ist keine Duden oder so, das ist Buch al-Ashari, ne, sage ich mal. Begehren bedeutet, dass ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, nicht zufrieden bin, das nicht wertschätze und nicht dankbar dafür bin und immer mehr haben möchte. Und ich kann Ziele haben, das ist kein Problem. Ich rede nicht, dass wir passiv sitzen müssen und alles, was wir haben, in unser Leben annehmen. Wir können Ziele haben, aber Ziel ohne Begierde. Begierde ist, passiert dann, wenn ich nicht dankbar bin für das, was ich schon jetzt habe und nicht dankbar bin für das, was ich habe. Und das komplett wegschaue und nur irgendwas Neues haben möchte. Heutzutage würde man sagen, Konsumdenken ist auch aus der Begierde entstanden. Wir kennen ja alle die Auswirkungen. Wir sehen ja in unserem Umkreis. Ne? Menschen lassen sich scheiden, weil der Partner nicht genug ist. Und der hat ja einen besseren Partner, ich nicht. Ne? Und da passiert tatsächlich, wenn man drauf guckt, da passiert diese Begierde und dann passiert die Sünde. Schulden. Schulden, die nicht irgendwo investiert wird, sondern wirklich nur für kaufen. Und wir sinken manchmal bis hier in Sumpf der Schulden und wir können nicht mehr raus und wir versklaven uns quasi, weil wir diese Begierde nachgeben. Ellenbogenmentalität, das ist echt interessant. So, ich kämpfe für mich selber. Ich hole mir das, was mir enthalten wurde, hole ich mir raus. Sonst macht ja keiner. Wenn ich das nicht mache, macht ja keiner. Ich muss das machen. Sonst komme ich zu kurz. Man neidet seine Nachbarn und versucht mit allen Kraft, das zu haben, was der andere hat. Und man verpasst tatsächlich durch das, dass man die ganze Zeit nach außen kommt, wer und was, wer hat, und dies kann ich auch haben, verpassen wir, dass der Baum des Lebens durch Jesus Christus und durch seine Auferstehung in uns hineingepflanzt ist und wir haben alle Ressourcen der Welt, wo wir rangehen können und sagen können, stille meine Bedürfnisse. Weil Begierde ist nicht, stillt nicht die Bedürfnisse. Es gibt dir nur mehr. Aber wir haben die Ressource, das Universum, dieselbe Kraft, die das ganze Universum geschaffen hat, diese überschwängliche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in mir und in dir und in jedem Einzelnen, der an Jesus glaubt. Und wir haben die Ressourcen dieser Welt. Und wir können jeden Tag an diesen Baum gehen und davon essen und davon uns fühlen und erfüllen lassen. Aber wir gucken lieber auf den Garten von Nachbar, was er hat und was nicht. Und Jakobus sagt ganz klar, und ich sage, Jakobus, ich finde Jakobus ein ganz interessanter Mensch. Ich meine, die meisten von euch wissen ja, Jakobus ist ja nicht dieser Jakobus, der Jünger Jakobus. Ne? Das ist der Bruder von Jesus, der diesen Brief geschrieben hat. Und ich habe manchmal von menschlicher Seite, denke ich manchmal, wenn irgendjemand Ahnung hatte, wie Jesus geschlafen hat, wie er auf Toilette gegangen hat, ob er geschnarcht hat, mit ihm gespielt hat, mit ihm seinen Job ausgeübt hat, weil die waren ja beide Schreiner höchstwahrscheinlich, ne? Und wie er in Konflikten mit Kindern umgegangen ist, und der war sündenfrei tatsächlich, war der Jakobus, der Bruder von ihm, der ihm zugeguckt hat, und kein Mensch, der in Bibel erwähnt wird oder in einem Buch geschrieben hat, kannte Jesus so gut wie Jakobus. Nicht nur Jesus, als der den Auftrag bekommen hat von Gott, diese 3 Jahre, wo er wirklich auf dem Weg war zum Kreuz, sondern er kannte ihn, bevor diese Aufträge da waren und er ganz normale menschliche Sachen gelebt hat, wusste Jakobus, was für ein Typ er ist. Und das war sein großer Bruder, Jesus war sein großer Bruder, und er hat drauf geguckt. Und er war sein Vorbild. Und wenn dieser Mensch, der dann später der Pastor, der Hauptpastor von der Jerusalemer Gemeinde wird, der Hauptgemeinde, wo alle Gemeinden durch ihn jetzt bestehen und wo die Missionare rausgeschickt haben, um ganz Europa zu erreichen. Wenn dieser Mann eine Aussage macht, dann ist für mich, ich sage nicht, dass es mehr Wert hat als der Rest der Bibel, aber da höre ich ein bisschen genauer hin. Und wenn er sagt, ich wollte gar nicht vorlesen, aber vielleicht mache ich das, weil es auch gut. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versuchen, weder vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Eine jede aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt die Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Eine ganz krasse Aussage. Wenn dieser Mann, der 33 Jahre die lebendige oder 31, 32 Jahre den lebende Jesus auf Erde erlebt hat und danach wirklich geistlich mit ihm gegangen ist, so eine Aussage am Anfang seines Briefes macht: Hey Leute, pass auf. Pass auf, die Begierde ist ein ganz, ganz fatales Charakterzug. Der kann dir den Tod bringen. Und in Matthäus sagt Jesus selber auch, dass alle böse Taten aus dem Herz kommen, und wie Beispiel Diebstahl, Unzucht, Ehebruch, Falschzeugnis, Lästerung. Böse Taten kommen aus dir heraus, nicht aus draußen nach innen. Es ist niemand, der da draußen steht und sagt, hey komm, das sind nur Versuchungen. Nicht der Feind, der dich angreift, nicht der Feind, der dich versucht, nicht dein Nachbar, nicht dein Ehepartner, nicht deine Kinder, nicht der Autofahrer. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind in wirklich in Charismatik-Pfingstbewegung sehr, sehr schnell den Teufel zu beschuldigen bei allem, was passiert. Ich denke manchmal, der arme Kerl, ehrlich. So schlimm hat er sich selber nicht so. Wirklich, manchmal denke ich mal, egal was wir machen, ist immer er schuld. Wir versuchen alles, egal was wir machen, unsere ganze Charakter, schlechte Charakter, unsere ganze Versuchung, unsere ganze Taten, versuchen wir so weit wie möglich in seine Schuhe zu schieben und sagen, okay, ich bin frei. Der war es ja natürlich, ne? Der hat mich doch angefochten. Er hat mich doch dahin diese Situation reingebracht. Der war doch, der mich ein bisschen verwirrt hat, dass ich das machen musste. Ich konnte ja gar nicht. Ich bin ja ein ganz netter Mensch. Der ist ja doch. Aber sehen wir in der Bibel, die Schlange kam nicht zu Eva und hat die Pistole an seinen Kopf gehalten und sagt, hey, entweder isst du das oder ich schieße. Ne? Das war Eva. Und Adam war nach ihm, die von dem Frucht gegessen haben. Er kam nur mit einem Wort. Guck mal deinen Nachbar an. Der hat sich so viel mehr leisten als du. Guck mal deine Freund an. Ach, ihm gelingt ja alles. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Auch im geistlichen Bereich sitzen wir manchmal, ach guck mal, wie der gut predigen kann, ach guck mal, wie der gut Lobpreis machen kann. Und dann ist schon irgendwo tief, dass man das machen will und irgendwie sich denkt, okay, ich will auch für Gott Lobpreis machen, aber dass man den anderen beneidet und eifersüchtig ist, dass er andere bessere Stimme hat als ich, ist doch total fatal. Was sage ich damit? Das, was Gott geschaffen hat, ist nicht gut. Und er hat mich gut geschaffen. Als er mich geschaffen hat, hat er mich angeguckt, hat er sehr, sehr gut. Bei allen anderen war es sehr gut, bei mir war es sehr, sehr, sehr gut. Der hat wirklich viel Arbeit gehabt. Da könnt ihr meine Frau fragen, das ist so viel Arbeit. Immer noch bei Reinigen und korrekt Sachen zu verbiegen. Aber auch im geistlichen Bereich sind wir manchmal neidisch. Und ich will heute, wir haben ja Ostern, ne? Wir wollen ja über die Auferstehungskraft sprechen. Heute will ich dir sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Er hat für jeden Einzelnen, der an ihm glaubt, die Kraft und die Ressourcen geschaffen, dass man überwinden kann. Wir sind nicht hoffnungslose Fälle, wo wir nicht wissen, was wir machen können. Gott sagt heute, mein Blut reicht. Ich habe mein Blut vergossen. Und du bist frei. Du bist frei von all diesen Begierden und Neid. Du bist frei und du kannst Verantwortung übernehmen. Nimm Verantwortung, das ist der erste Schritt. Nimm Verantwortung und zeig nicht auf den Nächsten, sondern zeig so drauf und sag, ich habe das getan. Und ich kann mit seiner Kraft, ich kann mit seinem Blut, ich kann durch seine Auferstehungskraft, diese überschwängliche Kraft, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, steht in Epheser, ist in mir und in dir wirksam. Wisst ihr, das ist das Wort, was hier benutzt wird, diese überschwängliche Kraft. Ist tatsächlich quasi der letzte Kraft. Man sagt ja physikalisch so, ich kennt ja bestimmt diese Beispiele, man sagt, wenn eine Mutter sieht, dass ein Auto auf ihr Kind fällt und da geht, es gibt so Formeln, wo man sagt, okay, eine 80 Kilogramm Frau kann bis zu eine Tonne hochheben oder sowas. Ne? Und dieses Wort wird benutzt, wo Jesus, diese überschwängliche Kraft, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat, ist in mir und in dir. Das ist diese Kraft Gottes, wo er Jesus aus dem Toten auferweckt und die ganze Sünde der Welt, die über ihm gelastet hat, wegnimmt und ihm rausreißt aus dem Toten, ist in mir und in dir wirksam. Und wir können das einsetzen. Aber erster Schritt ist, dass wir sagen, Ich habe das getan. Ich war derjenige. Ich bin derjenige gewesen, der Fehler gemacht hat. Nicht mein Nachbar, nicht mein Freund, nicht mein Kollege, nicht der Feind. Lass ihn mal ein bisschen, der arme Kerl, ein bisschen ruhen und sich erholen für die letzten Tage seines Lebens. Heute ist der Tag, wo ein Stück weit Befreiung geschieht, ehrlich. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist der 2000. Mal, wo wir, oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ich weiß, man weiß ja nicht genau, ne, dass wir die Auferstehungskraft Jesus feiern. Und heute ist der Tag, wo wir wirklich befreit werden können. Heute ist der Tag, wo Jesus uns befreit hat von unserer Selbst, wo wir sagen können, okay, ich bin nicht mehr der ich war, ich bin ein neuer Mensch und ich kann Neues bewirken und ich kann wirklich in diese Kraft rausgehen und vieles erreichen für Jesus und für sein Reich. Weil ich glaube wirklich tatsächlich, wir sind manchmal die größten Hindernisse, die Gott hat, dass er Menschen um uns, in uns oder um uns und durch uns erreichen kann. Wir sind das Problem und dieses Problem wurde durch das Kreuz gelöst. Und wir haben begiert und das ist das, was wir erkennen müssen. Und ich rede tatsächlich nicht, dass wir irgendwie aus Werksgerechtigkeit oder aus selber irgendwie uns aus dem Sumpf, aus dem Haaren rausziehen. Ja? Es ist seine Gnade. Es ist sein Blut, es ist seine Gerechtigkeit, der uns befreit und der uns befähigt, wirklich gegen Widerstand und gegen Gedanken, die uns reinkommen. So wie, wir können ja wie Parallele, was ich gesagt habe, diese Parallele, die Gedanken kommen rein, wir dürfen gar nicht diese Gedanken reinlassen. Wir müssen zufrieden sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. In mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit und das ist wirklich wahr und es ist wahr und es ist wahr. Und Amen dazu, weil es ist wahr, weil wir geschaffen sind von ihm, wir sind versetzt von seinem von Reich der Finsternis in sein herrliches Reich. Und wir sind was und wir sind nicht kleine Würmer, die auf der Erde rumtoben, sondern wir haben was er in uns so wertvoll gefunden hat, dass er wirklich am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, um mir und dir ewiges Leben zu schaffen. Und das ist das, was ich heute predigen will und das, was ich heute sagen will. Steh auf und erkenne, dass du selber verantwortlich bist für dein Leben und lass ihm durch dein Leben wirken. Amen.